Es freut mich, dass wir unser Studium in den Briefen des Apostel Petrus fortsetzen können. Wir haben heute ein interessantes Thema mit interessanten Bibeltexten, die wir auf jeden Fall verstehen müssen, um im Gesamtbild dieses Briefes nicht irgendwo verloren zu gehen. Das heißt, dass diese Bibeltexte uns auf eine Bahn lenken, die so nicht gemeint sind. Ich lese in Kapitel 3 ab Vers 18 im ersten Petrusbrief. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Indem er getötet wurde, im Leib, dort steht Fleisch, aber nach dem Geist lebendig gemacht ist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst nicht gehorchten, als Gott abwartete und Geduld hatte in den Tagen Noahs, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden wenige, nämlich 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet. Das ist das im Gegenteil nun auch uns rettet in der Taufe. Nicht das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sondern der Bund eines guten Gewissens bei Gott durch die Auferstehung Jesu Christi, der aufgefahren ist in den Himmel, zur Rechten Gottes sitzt und dem Engel Gewalten und Mächte untergeordnet sind. Weil nun Christus körperlich für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit derselben Gesinnung. Denn wer körperlich gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, damit er die noch verbleibende Zeit im Leib nicht mehr den menschlichen Leidenschaften, sondern im Willen Gottes lebt. Wenn man nicht versteht die Begriffe, die hier benutzt werden, und eines der Begriffe, der hier immer vorkommt, wo wir körperlich oder Leib haben, ist der Begriff Fleisch oder Sarx auf Griechisch. Und es ist immer derselbe Begriff, der anders übersetzt wird. Und weil die Übersetzer von einer Idee ausgehen, die völlig zeigt, wie groß ihre Unkenntnis ist über den Menschen, über das Gesamtbild der Bibel, bringen sie hier und drucken Dinge ab, die so nie sein können. Lass uns das mal mit einem normalen Menschenverstand anschauen, den ersten Vers im Kapitel 4. Weil nun Christus körperlich für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit derselben Gesinnung, denn wer körperlich gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Ist es, wenn man so liest, ist es dann verständlich, dass die Mönche sich in früheren Zeiten, ich weiß nicht, ob sie es heute noch tun, ihren Leib kasteien, dass sie ihren Leib schlagen, weil körperliches Leiden wäscht dich von der Sünde. Und weil Christus durch sein körperliches Leiden die Sünde behoben hat, deshalb müssen wir uns auch wappnen, weil wir müssen auch körperlich leiden, damit wir von unserer Sünde abgeschlossen, von unserer Sünde befreit werden. Ich denke doch, dass das für einen jeden, der normal denkt, ein Absurdum ist. Es ist auch nicht wunderlich, wenn wir so etwas in der Bibel schreiben als gläubige Menschen und als Übersetzer, dass da der Ungläubige sagt, haha, körperliches Leiden macht dich frei von der Sünde. Also lasst uns leiden, weil wenn wir gelitten haben, dann sind wir von der Sünde los. Es gibt doch wohl nichts Absurderes als das, oder? Deshalb, wenn wir nicht ein gesamtes Verständnis haben von dem, was geschrieben ist, werden wir immer durch Worte verführt. Weil Worte können nicht kleiden, Worte können nicht ausdrücken, was gemeint ist. Sie umschreiben die Information nur. Und wenn wir diese Umschreibung nicht verstehen, dann sind wir völlig durcheinander. Und jeder, der das liest mit seinem normalen Verstand, muss sagen, naja, das ist komisch, lieber Petrus. So, was hilft uns denn, die Heilige Schrift zu verstehen, unabhängig, ob wir Griechisch oder Hebräisch kennen? Unabhängig, ob die Worte für uns zählen, dass wir die Information verstehen. Weil ich sehe, dass viele Menschen denken, die Schrift ist wörtlich eingegeben, also müssen die Worte stimmen. Nein, nein, die Worte können manchmal so gewählt sein, dass man nicht weiß, wie sie gemeint sind. Es sei denn, man versteht den Grundsatz, auf dem die ganze Schrift gebaut ist. Und der Grundsatz ist ganz einfach. Einmal muss ich den Menschen wissen, wie er zusammengebaut ist. Dann ist das Wort verständlich. Und ich muss wissen, wie dieser Mensch funktioniert, denn das ist gesetzlich durch das Naturgesetz, das Gott gemacht hat, festgelegt. So, es gibt da zwei Dinge, die unveränderlich sind. Das ist der Bausatz des Menschen und das Gesetz, das seine Funktion steuert. Das sind unveränderliche Dinge. Die kann man nicht ändern. Also muss das Wort, was wir lesen, diesen unveränderlichen Standards gerecht werden. Meint vielleicht das Wort oder wird es in einer Art und Weise ausgedrückt, wo man meint, es würde doch im Widerspruch stehen zu der Konstruktion oder zum Gesetz, dann wissen wir, dass das nicht veränderbar ist. Das Wort an sich oder die Bezeichnung eines Wortes, der Wortlaut ist veränderbar, der ist nicht absolut und fest. Der ist relativ. Man kann heute ein und dasselbe Wort verwenden für verschiedene Dinge. Deshalb ist das Wort relativ. Der Inhalt nicht. Den müssen wir unterscheiden. Aber das Wort trägt nur den Inhalt. Aber ich muss, um den Inhalt aus dem Wort zu verstehen, die Konstruktion des Menschen kennen, die nicht veränderbar ist. Wie meine Hand funktioniert, mein Finger ist ein für allemal von Gott festgelegt, wie es funktioniert. Das ist nicht veränderbar, das kann man nur kaputt machen. Und das Gesetz, das diese Funktion steuert, ist nicht veränderbar. Deshalb haben wir zwei unveränderbare Dinge, wo wir dann kein Problem haben, das, was über die Jahre veränderbar ist, nämlich das Wort und der Wortlaut und sogar das, was das Wort transportiert, das ist dasselbe Wort, aber es transportiert eine andere Information, dann kann ich das anhand dieser zwei festen Dinge, das dritte, ohne Probleme richtig verstehen. So, wir haben zwei feste, wir haben A und B, das ist definiert, und jetzt müssen wir noch C verstehen. Das können wir dann zusammen mit diesen beiden Festen ohne weiteres verstehen. Aber haben wir nicht die Erkenntnis über die Konstruktion des Menschen und das Gesetz, dann sind die Worte für uns absolut. Dann schauen wir aufs Griechische, dann schauen wir aufs Hebräische und wir sind völlig konfus. Weil Worte verändern sich. Worte können nicht immer dasselbe Information tragen. Deshalb muss ich das Wort messen an dem Inhalt, an dem, worüber es gesagt ist. Weil das, worüber es gesagt ist, ist nicht veränderbar. So, ich hoffe, dass wir diesen Grundsatz verstanden haben. Und jetzt können wir gehen und können das Wort Sarx oder das Wort Fleisch verstehen. Es kommt ein Haufen vor im Neuen und im Alten Testament. Im Neuen Testament natürlich Sarx, weil es griechisch ist. Und es wird unterschiedlich übersetzt. Aber auch das ist egal, weil wir können aufgrund der Erkenntnis des Aufbaus des Menschen genau wissen, wie es gemeint ist oder was es transportiert, weil wir haben zwei feste Dinge, die nicht veränderbar sind. Und diese zwei festen Dinge zeigen uns den Weg des richtigen Verständnisses. So, in Johannes 3 geht es um die Neugeburt. Und wir sollen in unserer Lektion das auch verstehen, die Neugeburt. Und der Nikodemus kommt und Jesus sagt, Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Und der Nikodemus sagt, naja, ich weiß nicht, wie soll das geschehen? Und Jesus sagt ihm ganz deutlich, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Er muss aus Geist geboren sein. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist oder wird, das ist Geist. So, ich möchte deshalb zuerst dieses klarstellen. Was meint Jesus? Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch oder wird. Und was vom Geist geboren ist oder wird, das ist Geist. Weil wir haben diese Thematik durch das ganze Neue Testament, wo der Paulus schreibt in Römer Kapitel 8 und sagt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und dann, das ist Römer 8, Vers 2. Und dann steht hier ab Vers 5, denn die fleischlich sind, strebe nach dem, was der menschlichen Natur entspricht, die aber geistlich sind, strebe nach dem, was des Geistes ist. Was ist fleischlich gesinnt sein und geistgesinnt sein? Oder weiter im Kapitel im Galater, wo steht, es kämpft der Geist und das Fleisch miteinander. Was meint er denn damit? Galater 5. Ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr eure fleischlichen Begierden nicht nachgeben. Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen unsere selbstsüchtige Natur. Da steht immer Fleisch drin. Wir haben sie jetzt hier selbstsüchtige Natur übersetzt, was ja stimmt. Weil hier konnten sie nicht Körper übersetzen, interessanterweise. Aber beim Römer, im Petrusbrief kommt es plötzlich zum Körper. Dort wird dasselbe Wort dann genommen als Körper. Und dieselben sind gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann kommt und sagt, ja, das sind die Auswirkungen des Fleisches und dann sind die Auswirkungen des Geistes. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser Leben im Geist führen, im Vers 25, Galater 5. So, wir haben diese Begriffe und wir müssen sie definieren. Wir müssen wissen, was ist damit gemeint. Was vom Fleisch geboren wird oder vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. So, der Mensch wurde aus Erde gemacht und mit dem Lebenshauch eingehaucht von Gott. Und daraus entstand der Adam. Gott, der Herr, machte den Menschen aus dem Erdenkloß und blies ihm den lebendigen Odem in seine Nase. Damit wurde aus dem Körper, aus der Erde, ein hochkomplexer Körper und aus dem Lebenshauch ein hochkomplexer Geist. Jetzt ist das Gottes Geschöpf. Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er vom Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Das ist nun die Eva, die wird aus Adams Rippe genommen. Sie kommt aus einem lebendigen Wesen, wo schon Geist und Körper zusammen sind. Weil wir wissen, dass der Körper ohne Geist zerfällt und zur Erde wird. Also ist die Eva aus dem, was er aus ihr entnimmt, schon mit Geist und Körper ausgestattet. Und die vermehren sich und alle Nachkommen Adams werden nun Fleisch genannt. Da sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erden, Da sprach der Herr, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch. Mensch und Fleisch ist dasselbe. Aber wenn wir Fleisch lesen, könnten wir vergessen, dass dort der Geist einbezogen ist. Deshalb sagt die Schrift hier durch Mose, der Herr, der Gott der Geister alles Fleisches. Das heißt, jedes Fleisch hat einen Geist. Hier geht es um Menschen. Es geht darum, dass Mose jemand braucht und er möchte Gott bitten, dass er, der ja der Herr, der Gott aller Geister, aller Menschen ist, dass er doch jemanden wählt als Nachfolger. Und das ist dann der Josua. So, wir müssen wissen, alles, was mit Fleisch genannt ist auf Erden und in der Bibel, hat auch einen Geist. Weil alles andere ist, sind Pflanzen. Aber alles, was Fleisch ist, muss auch Geist haben, weil es lebt sonst nicht. Wenn es getrennt ist vom Geist, wird es wieder Erde und Hauch. Deshalb noch einmal ganz klar, das Fleisch besteht aus Körper und Geist. Das zusammen macht das Fleisch oder die Seele. So, niemand sei verführt, wenn es um Fleisch geht, dass da nur der Körper gemeint ist. Damit haben wir schon eine Menge aus dem Text, der in Hebräer so fälschlich übersetzt ist. Weil wenn man hier setzt, Christus heißt getötet nach dem Fleisch, dann sehen wir, dass er nicht nur nach dem Körper getötet wurde. Und wenn wir sehen, dass Christus für uns körperlich gelitten hat, so wissen wir, dass dort Fleisch nicht körperlich geht, weil körperliches Leiden, der Körper leidet nie, es ist immer der Geist, der leidet, der alles spürt, was aus dem Körper kommt. Die Konstruktion erlaubt es nicht, dass das körperliche Leiden als körperlich benannt wird. Es kommt über den Körper, aber es ist nicht körperlich. So, wenn hier Fleisch steht, dann ist klar, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, das ist in seinem ganzen Leben, in seiner ganzen Persönlichkeit als Körper und Geist zusammen. So wappnet euch auch derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch, das heißt als Person, leidet. Und wir werden auch sehen, was und welches Leid geht. Denn es geht nicht um ein physisches Leid oder nicht um ein Leid, das wir empfinden, das über den Körper uns zugefügt wird. Wenn wir durch den Petrus gehen, dann werden wir finden, es ist nicht das körperliche Leid, das Petrus anspricht, sondern immer das vom Geistlichen, von der Ungerechtigkeit implizierte Leid. Das mag auch über den Körper gehen, aber es mag auch über den Körper nicht gehen. Jemand tut dir Ungerechtigkeit, er berührt deinen Körper nicht und du leidest. So, wir müssen verstehen, was ist der Mensch, und dann verstehen, wo leidet er denn und wo leidet er nicht. Er leidet immer im Geist. Der Körper hat keine Empfindungen. Der Körper spürt nichts. Alles Leid wird dem Geist gemacht. Einmal über den Körper und einmal über das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken, über andere Elemente, die jetzt nicht einen körperlichen Schmerz auslösen. Und das Leiden Jesu am Kreuz war kein körperliches Leiden, obwohl das körperliche Leiden mit einbegriffen war. Es war ein geistiger Kampf. Und der geistige Kampf war mit der sündigen Natur. Die ist es. Wenn die abgestorben ist, dann sündigen wir nicht mehr. Und so, wenn wir einfach nur verstehen den Aufbau des Menschen, dann wissen wir ganz genau, was gemeint ist und kommen nicht auf solche Ideen, wie hier geschrieben sind, wie hier übersetzt ist. was man sagen muss, eine Katastrophe ist. Und Gott wird ja sie alle zur Rechenschaft ziehen, die das tun. Sie mögen nicht mal wissen, was sie tun. Und es ist egal, wie und was die Übersetzung sagt. Niemand kann verführt werden durch eine falsche Übersetzung, wenn er die zwei Parameter hat, wie Gott aufgebaut hat den Menschen und wie das Gesetz im Menschen funktioniert. Da kann keiner verführt werden. Nicht einer. Nur die Unwissenden und die, die nicht gründlich studieren wollen, werden verführt. So, es gibt in der Heiligen Schrift noch andere Ausdrücke für Menschen, nicht nur das Fleisch oder die Seele. Hier zum Beispiel, als Adam die Eva vorgeführt bekommt, sagt er, oh, das ist Bein von meinem Bein, das ist das Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Was bedeutet dieser Ausdruck? Er kommt in der Bibel öfters mal vor. Er sagt, das ist Verwandtschaft, Brüderschaft. Man kommt aus derselben Verwandtschaft. So, er sagt hier, die Eva ist meine Verwandte. Dann gibt es noch den Terminus, mehr im Neuen Testament, Fleisch und Blut. Was sagt der Terminus Fleisch und Blut? Wir finden ihn öfters. Jesus sagt dem Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Ja, Paulus sagt in Galater 1, Fleisch und Blut bin ich nicht gegangen, mich zu fragen, sondern ich bin zu Gott gegangen. Im Hebräer steht, der Mensch ist Fleisch und Blut und Jesus wurde auch Fleisch und Blut. Und im 1. Korinther 15 steht, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. So, was ist der Ausdruck Fleisch und Blut? Das ist der ganze Mensch nach dem Sündenfall. So, das ist der Mensch mit der sündigen Natur geboren. Das ist Fleisch und Blut. Deshalb kann der nicht in den Himmel kommen. Deshalb kann der nie das Ziel erreichen. Es ist der ganze Mensch nach dem Sündenfall. Das ist geschrieben, Fleisch und Blut. Und jetzt schauen wir uns ganz einfach Jesus Christus an. Er war Fleisch und ist Fleisch und Blut geworden, als er in diese Welt kam. Steht in Hebräer 2, 14. Und Jesus Christus sagt, er hat Bein und Fleisch. Das ist, als er sich zeigt nach der Auferstehung in Lukas 24, 39. Und wenn man ein bisschen aufpasst, sieht man, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Aus Fleisch und Blut ist jetzt Bein und Fleisch, genauso wie am Anfang der Adam die Eva bekam, wo sie noch nicht gesündigt hat. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, diese Feinheiten der Heiligen Schrift. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Text. Was vom Geist geboren ist oder wird, das ist Geist. So, Gott ist der Geist. Also muss alles, was von Gott geboren ist, Geist sein, welche nicht nach dem Geblüt oder nach dem Blut eines Menschen, auch nicht nach dem Willen des Fleisches, das ist der, nach dem Willen von sich selbst, ja, das Willen des Menschen, noch nach dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind, Johannes 1, 13. Das heißt, von Gott geboren zu sein, heißt, man kommt nicht aus dem Blut, man kommt nicht übers Fleisch, es ist nicht der Wille eines Menschen, der dazu führt, dass man als Geist geboren wird, sondern das ist allein der Wille und das Handeln Gottes. So, vom Geist geboren sein ist von oben von Gott geboren zu sein. Das ist ganz einfach. So, und jetzt müssen wir wissen, wie war das im Leben Jesus? Und ich habe hier aufgestellt einen Ablauf nach dem Gesetz der Funktion und nach dem Gesetz, das Gott gegeben hat, das er auch nie verändern wird, der Genetik. Und der Dinge, wie sie funktionieren sollen, wie ich und Jesus geboren sind zunächst nach dem Fleisch. Das heißt, sie kommen von einem Menschen. Und sie kommen von einem Menschen, der eine sündige Natur hat. So, hier ist Gott, der Geist. Und wir sind von Gott getrennt durch die sündige Natur. Und ich komme auf diese Welt getrennt von Gott. Und hier kommt Jesus, das sagt, das Wort ward Fleisch, Sarx. Das Wort wird Fleisch. Der Sohn Gottes gibt auf seine Göttlichkeit, das als Funktion, und wird als Mensch, als Fleisch geboren. Jetzt wollen wir schauen, wie das passiert. Ich komme durch eine Mutter, die heißt Gerda. Und es braucht dazu auch einen Vater, der heißt Johann. Jesus braucht eine Mutter, die ist Maria. Und er braucht einen Vater, der ist Gott. Dadurch wird Jesus ins Fleisch geboren mit einem Teil von Gott. So, jetzt schauen wir uns unseren Körper an. Mein Körper ist zur Hälfte vom Vater und zur Hälfte von der Mutter, weil die geben beide jeweils eine halbe Zelle mit halben Chromosomenzahl an, auf, und dadurch entsteht ein Körper, der ist einer. Aber damit wir sehen, dass das Gemisch nicht durcheinander ist, habe ich hier blau und grün deutlich gemacht. Das ist 50% und 50% bestehe ich aus dem, was vom Vater und von der Mutter kommt. Genauso muss es bei Jesus gewesen sein. Er bekommt die Hälfte seines Körpers, die Hälfte seiner Chromosomen kommen vom Vater und die Hälfte kommen von der Maria. So ist sein Leib, wohlgemerkt, sein Körper, schon nicht so wie meiner, sondern er ist zur Hälfte, zwar mit denselben Chromosomen, aber diese Chromosome kommen nicht aus einem von Adam geborenen Menschen. Diese Chromosome kommen von dem himmlischen Vater. So, aber ich habe nicht nur einen Körper, ich habe auch einen Geist. Und wir vererben alle in unserem Geist die sündige Natur, das, was die Bibel mit Fleisch mit auch nennt, aber vor allen Dingen das böse Auge, wie es Jesus nennt in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 23. Das böse Auge, das uns betrügt, das ist die sündige Natur. Da ich zwei Eltern habe, die ein und dasselbe Auge haben, die sündhafte Natur, komme ich auf die Welt nur mit dieser einen Natur, mit diesem einen Auge, das mich in die Blindheit führt, das mir die Welt umgekehrt zeigt, wie es real ist. Jesus hat auch einen Geist, aber der hat jetzt in seinem Geist denselben Unterschied, den auch im Körper hat. Er vererbt nämlich von seiner Mutter dieselbe Natur, die die Mutter hat, nämlich das böse Auge. Aber er vererbt von seinem Vater auch dessen geistige Natur, nämlich die Wahrheit. So hier haben wir bei Christus eine Kombination. Das ist aber, als er geboren wurde, ins Fleisch. Weil er kam ins Fleisch. Er musste ins Fleisch kommen und unter das Gesetz. Deshalb habe ich diese Linie auch darüber hinausgeführt. Aber Jesus war nicht 100% von Adam. Jesus kam nur 50% von Adam. Und die anderen 50% seines Körpers und seines Geistes, die ja ein Ganzes ergeben, kamen von seinem Vater. So, was passiert jetzt in unserem Leben, in meinem Leben und im Leben von Jesus, von der Geburt, ich habe hier Kinder geschrieben, hätte vielleicht präziser Geburt sagen, von der Geburt bis zum Kreuz. Wir können uns nur am Kreuz mit Christus treffen. Christus macht am Kreuz, dort auf dem Altar wird etwas getan in unserem Leben. So, von der Kindheit bis zum Kreuz entwickelt sich bei mir die sündige Natur und wird immer stärker, weil niemand mich lehrt, wie ich sie überwinden soll. So, in meinem Leben entwickelt sich das Böse, der Irrtum wird stärker, er wird genutzt, er weitet sich aus. Im Leben Jesu wird durch die geistige Natur, die er von seinem Vater geerbt hat, durch die Wahrheit, durch das gute Auge, das gesunde Auge, wird das böse Auge isoliert. Das heißt, es wird abgetötet, es wird nicht genutzt. Jesus besteht alle Prüfungen, indem er sie durch das Auge, durch die Wahrheit von seinem Vater überwindet. Jesus kommt auf die Welt in einer kontinuierlichen Verbindung zum Vater und muss diese Verbindung halten. Er hat natürlich die sündige Natur, die muss er auf sich nehmen, aber er hat eine Wahl zwischen den beiden, welche er nutzt. Und er nutzt in jeder Situation immer, dass er sich an Vater orientiert, nicht an einem Menschen. Das ist wichtig. Wir müssen verstehen, viele Menschen verstehen deshalb auch die Neugeburt nicht, weil sie die sündige Natur des Menschen nicht verstehen. Die sündige Natur des Menschen macht den Menschen kaputt. Das heißt, aus ihr heraus kann der Mensch nur Böses tun. Auch das, was gut aussieht, wir werden es am Ende dieser Stunde sehen. Alles, was aus dem Fleisch kommt, alles, was aus der sündigen Natur herauskommt, ist nicht in Ordnung, weil es hat die falsche Motivation. Dort geht es um mich, nicht um die anderen, auch wenn es so aussieht, dass es um die anderen geht. Aus diesem Fleisch, aus dieser sündigen Natur kann man keine einzige gute Tat tun. Diese sündige Natur kann das Gesetz Gottes nie halten. Diese Natur ist nicht verbesserbar. Die einzige Möglichkeit ist, diese Natur zu töten. Aber ich brauche ja ein Mittel, sie zu töten. Deshalb musste Christus in der Natur seines Vaters kommen, um das, was er geerbt hat von seiner Mutter im Geist, zu töten. Aber zunächst in seinem irdischen Leben kontinuierlich isolieren. Das heißt, er hat es nie benutzt. Wenn in meinem Leben ich ja keine göttliche Natur habe, bis ich nicht zum Kreuz komme und zur Auferstehung, kann ich nur das Böse, die sündige Natur entwickeln. Bei Jesus kam die nie zur Entwicklung. Und ich bin mir sicher, würden wir heute verstehen in der Erziehung, wie das Ganze geht, dann könnte man einem Kind, das ja die Gnade Gottes auch nutzen kann, beibringen, wie es seine sündige Natur durch die göttliche Natur überwindet und abtötet. Das kann man schon als Kind lernen. Jesus ist das beste Bild dafür. Aber ich muss halt natürlich Teilhaber sein der göttlichen Natur. Und diese Teilhaberschaft der göttlichen Natur wird natürlich nicht vererbt. Sie kommt durch eine Wahl. Aber die Eltern können dem Kind diese Wahl zur Verfügung stellen. Sie können dem Kind helfen, sodass sich das Böse gar nicht entwickelt so richtig, sondern von vornherein kann das Kind die göttliche Natur wählen, weil die göttliche Natur kann man nur durch eine Wahl, durch den Glauben annehmen. Sie wird einem nicht vererbt über das Erbgesetz, sondern haben gesehen nur über das Glaubensgesetz. Nur Jesu hat es geerbt von seinem Vater, von vornherein, weil er ja körperlich und geistig zur Hälfte von seinem Vater kommt. Aber das ist der ganze Mensch. Wir sollen nicht denken, dass Jesus nicht hier als Mensch handelt. Er handelt als ganzer Mensch, weil er hat ja die menschlichen Chromosome von seinem Vater bekommen und einen menschlichen Geist von seinem Vater bekommen, nicht einen göttlichen Geist. Weil deshalb ist er geboren in das Fleisch. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jesus und ich geboren nach dem Fleisch und jetzt kommt auch die Geburt nach dem Geist dazu. So, wir sehen nochmal von der Kindheit bis zum Kreuz, von der Geburt bis zum Kreuz und jetzt schauen wir, was passiert am Kreuz? Am Kreuz getötet nach dem Fleisch. Jesus ist am Kreuz getötet nach dem Fleisch. Das heißt, was passiert in Jesus? Am Kreuz wird die sündige Natur, die er davor isoliert hat, abgetötet. Das ist das Bild auch in den Opfern. Wenn man das Opfer bringen musste, musste man aus dem Opfer das Fett entfernen und es separat auf den Altar legen. So hat Jesus zunächst am Kreuz die sündige Natur aus seinem Geist eliminiert, weil die sündige Natur ist geprägt durch das Misstrauen in Gott. Sie kann Gott nie wählen. Das Misstrauen zu Gott, könnte man fast sagen, ist die sündige Natur. Also ging er durch die schlimmste Prüfung in seinem Fleisch. Du kannst ja lesen, der Paulus schreibt es ja, ich habe es, Römer Kapitel 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil er schwach war, durch das Fleisch, das tat Gott, weil man kann im Fleisch das Gesetz nicht halten, das ist das, was er sagen will. Das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünden willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, er verdammte die Sünde im menschlichen Wesen, das ja die sündige Natur hat. Alle Menschen haben eine sündige Natur, weil sie sind geboren auf dieser Erde. Jeder, der auf dieser Erde geboren ist, im Fleisch, als Mensch, muss die sündige Natur haben. So auch Jesus. Deshalb kam er und er hat sie am Kreuz eliminiert. Als er geschrien hat, es ist vollbracht, da lebte er noch im Fleisch. Aber er hat die Sünde abgetötet in dieser menschlichen Natur. Wodurch? Natürlich nur durch die göttliche Natur. Nur durch die ist die Sünde abtötbar. Nur durch die ist das sündige Wesen. Es ist ja nicht, dass wir als Sünder geboren sind. Es ist nur die Natur, die uns dazu verführt, es zu tun. So, am Kreuz stirbt die sündige Natur. Und am Kreuz, wenn ich zum Kreuz komme, stirbt natürlich auch meine Natur am Kreuz. Ich habe sie hier aber reduziert, weil sie ja nicht ganz stirbt, weil es immer nur stückweise geht. Aber hier ist ein Beginn. Mein Tod, Paulus sagt, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Und gäbe es jetzt keine Auferstehung, wäre natürlich das Ganze umsonst. Aber Jesus ist auferstanden und die Auferstehung, da kommt er heraus als die neue Kreatur. Er hat einen neuen Geist und einen neuen Körper. Der ist zwar aus dem Alten gemacht, aber er ist jetzt geboren nach dem Geist. Heute habe ich dich gezeugt. Die Worte Gottes, die in der Schrift stehen, wo Gott sagt, heute habe ich dich gezeugt, ist der Tag der Auferstehung Jesu. Jesus ist als Gottes Sohn im Sinne der menschlichen Sohnschaft geboren nach dem Geist am Tage, als er auferstanden ist, durch die Auferstehung. Er ist durch die Auferstehung ein neues Wesen geworden. Das ist die Geburt Jesu nach dem Geist. So, wenn wir lesen im Petrusbrief, dass Jesus hier in Kapitel 3, Vers 18, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, und uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde nach dem Fleisch. Ja, es wurde alles aus ihm, die sündige Natur wurde entfernt, und nach dem Geist lebendig gemacht, dann ist er lebendig gemacht worden bei der Auferstehung. Es ist nicht so, wie das die Menschen interpretieren. Ja, sein Leib ist gestorben, aber sein Geist ist weg. Weil Jesus selbst sagt, ich gebe meinen Geist in die Hände des Vaters. Und zack, dann war er tot. So, die Bibel ist unmissverständlich, dass Christus geboren wurde nach dem Geist bei der Auferstehung, nicht bei seiner Geburt. Deshalb musste Christus ja sterben. Deshalb musste er diese Botschaft verkündigen. Ich muss aus Wasser und Geist, sagt Jesus dem Nikodemus, und wir werden gleich auch verstehen, warum dort das Wasser steht im Petrusbrief. Aber lasst uns das lesen im Römer Kapitel 1, ab Vers 1. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften zuvor verheißen hat, von seinem Sohn, der als Mensch, hier steht wieder Fleisch, aus der Sperma von Davids, Nachkommenschaft Davids, geboren ist. Das ist die Maria. und bestimmt ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Herrlichkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unser Herr. Vielleicht lese ich nochmal Hebräer. Kapitel 5. Hier geht es um Jesus. Ab Vers 7. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens gebetet und flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und nachdem er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden, genannt von Gott ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und er will, davor sagt er in Vers 5, so hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre gegeben, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So, wann hat Gott gezeugt seinen Sohn? Am Tag der Auferstehung. Da wurde er zum lebendig machenden Geist. So, Christus kommt ins Fleisch. Und er wird vom Vater, bekommt er seine menschlichen Gene und seinen menschlichen Geist. Und er bekommt und wird zum Geist, der da lebendig macht und wird geboren nach dem Geist und wird lebendig gemacht nach dem Geist, wie der Petrus sagt, weil es sind ja dieselben Begriffe. Er sagt ja nur, und lebendig gemacht nach dem Geist. So, das heißt, Jesus ist nach seiner Auferstehung die Neugeburt. Das ist die neue Kreatur. Deshalb sagt Paulus in Kapitel 5 von 2. Korinther so klar und deutlich für die, die es verstehen wollen. Er sagt hier ab Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum beurteilen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Hier steht menschlichen Maßstäben, einfach dazu gedichtet. Und wenn wir auch Christus nach menschlichen Maßstäben, auch das stimmt nicht, sondern nach dem Fleisch beurteilen haben, so beurteilen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Es geht hier nur ums Fleisch. Ihr seht, die Menschen interpretieren die Schrift mit ihrer eigenen Ideen, so wie sie sich das vorstellen. Deshalb übersetzen sie die Dinge. Und wenn man dann eine Bibel hat, die solche menschlichen, Ideen als Hintergrund hat im Übersetzer, dann wird der Übersetzer einen verführen, wenn man dort die Worte nimmt. Deshalb muss man sehen, aha, Christus kam ins Fleisch und wir werden ihn jetzt nicht mehr als Menschen nach dem Fleisch beurteilen, nicht nach menschlichen Maßstäben, da geht es nicht um menschliche Maßstäbe. Es ist völliges falsches Übersetzen. Schade, dass die Lutherbibel, die ja hier revidiert ist, damit man seine alte Schrift ein bisschen besser macht, solche Art und Weise übersetzt, die nicht vernünftig sind, sondern das sieht man, das ist nicht geschrieben von Menschen, die verstanden haben, worum es geht. Darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ist alles neu geworden. Deshalb sagte Paulus, wir beurteilen Christus jetzt nicht mehr nach dem Fleisch, weil er ist nicht mehr nach dem Fleisch. Er ist auferstanden. Er ist der zweite Adam. Er ist eine neue Kreatur. Und jeder, der an ihn glaubt, ist eine neue Kreatur. So, wir kommen jetzt, meine Neugeburt entsteht genauso am Tag der Auferstehung. Wenn ich am Kreuz sterbe zusammen mit Christus, komme ich aus dem Wasser, deshalb auch das Symbol des Wassers, heraus als ein Mensch, der jetzt eine göttliche Natur zu seiner Sündigen bekommen hat. Deshalb sagt Jesus in Johannes 6, wer mein Fleisch isset und mein Leib trinket, das ist nichts anderes als die Übernahme der göttlichen Natur aus dem Leben Jesu. Der wird nicht mehr für sich selbst leben, das heißt, er geht nicht mehr nach der sündigen Natur, sondern lebt nach der göttlichen Natur. Das ist bei der Auferstehung, übernehme ich, aber nur im Glauben, die göttliche Natur. Deshalb sagt der Apostel Petrus auch, ihr seid ja neu geboren zu einer neuen Hoffnung. Wir haben durch den Glauben die göttliche Natur Jesu, aber wir werden sehen, unsere Hoffnung liegt noch vor uns. Dass wir tatsächlich eine neue Kreatur werden, ist noch eine Frage, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt haben wir erstmal eine neue Kreatur durch den Glauben empfangen. Und was passiert dann in unserem Leben, nachdem wir neugeboren sind, von der Neugeburt bis zum Tod bzw. zur Verwandlung, wenn Jesus kommt? Weil nicht alle werden sterben, sagt der 1. Korinther 15, aber alle werden verwandelt werden. So, wenn ein Mensch jetzt, und ich hoffe ja nicht mehr zu sterben, sondern ich hoffe auf die Verwandlung, von der Neugeburt bis zur Verwandlung, was passiert in meinem Leben? Die göttliche Natur muss jetzt anfangen, die Sündige zu isolieren, sie wegzutun, sie nicht mehr zu nutzen, weil ich habe ja jetzt eine Alternative. Aber das geht nur schrittweise, weil die sind überlagert und die sündige Natur muss ersetzt werden mit der göttlichen. Ich habe das hier als Bilder dargestellt, aber das ist ein geistiger Prozess, wo hier ist die Lüge, hier ist die Wahrheit und die Lüge muss mit der Wahrheit ersetzt werden, dann erst bin ich frei. So ihr seht, so wie Jesus in seinem ganzen Leben ein heiliges Leben geführt hat und die göttliche Natur, die sündige Natur durch die göttliche Natur isoliert hat, kann ich auch durch die göttliche Natur, die ich von Jesus Christus durch den Glauben erbe. Ist aber noch nicht das endgültige Erbe. Es ist nur, dass ich das Erbe durch den Glauben empfange und durch den Glauben lebe. Deshalb sagt der Apostel Paulus in Römer 6 so deutlich und er sagt, haltet euch dafür, dass ihr tot seid. Also auch ihr, Kapitel, Vers 11. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist eine Glaubenssache, dass ich die göttliche Natur annehme und durch den Glauben wachse ich. Aber das Erbe habe ich noch nicht angetreten. So, Jesus und ich geboren nach dem Fleisch. Hier sehen wir noch einmal die letzte Folie. Und jetzt kommt der Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Wie kommt Jesus Christus wieder? Und hier ist der Tag meiner Verwandlung oder Auferstehung. Ich hoffe natürlich auf die Verwandlung. Ich weiß es nicht hundertprozentig, das ist ja noch meine Hoffnung. Aber in beiden Dingen lebe ich heute als Neugeborener in der Hoffnung von was? In der Hoffnung der neuen Kreatur. Jesus ist der zweite Adam, ist der neue Kreatur. Er ist ein lebendig machender Geist. Er ist das unvergängliche Erbe, das kommt. So, wenn ich verwandelt werde, bekomme ich einen neuen Geist und einen neuen Körper. In dem Sinne, ich werde zu einer neuen Kreatur. Das Alte wird verwandelt in etwas Neues. Ich werde ein Sohn Gottes. Das ist meine Erbschaft. Ich werde ein Bruder von Christus, weil hier bin ich auch vom Geist geboren. Hier bin ich geboren nach dem Geist und hier übernehme ich das unvergängliche Erbe, was Christus für mich errungen hat, übernehme ich nun. Und so sind die Erlösten und Christus eins geworden in der Natur, in ihrem Charakter, aber vor allem in ihrer Natur. Ein neues Wesen. Wusste nicht, wie ich es malen soll. Ich habe es anders gemalt und größer gemalt. Es ist ein neues Wesen aus einem Alten entstanden. So, wir sind geboren von Neuem auf Hoffnung. Jetzt wird das klar, was Petrus hier sagt, wenn er sagt in Kapitel 1 im ersten Brief, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung neugeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist, als er auferstanden ist, da hat er uns von Neuem geboren. Da ist Christus, der für alle gestorben ist und auch für alle auferstanden ist. Da wurden wir von Neuem geboren. In ihm. Aber das Erbe haben wir noch nicht empfangen. Es ist erst in ihm, dem zweiten Adam, errungen worden. Ich bin auf Hoffnung hin neugeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Hier kommt dieses Erbe herunter. Und wir nehmen es in Empfang. Und ich lese nochmal Römer 8, wo Paulus schreibt hier, es geht um die Neugeburt, um den Geist und so weiter. Wenn wir Kinder sind, Kapitel Vers 17, sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden mit dem, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit zu keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Denn mit sehnsüchtigem Verlangen und so weiter. Und jetzt Vers 24. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Die Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte jemand noch etwas hoffen, was er schon sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf in Geduld. So, jetzt wird's klar. Wir sind auf Hoffnung neugeboren. Wir glauben, dass wir in Christus neu gemacht worden sind. Und durch den Glauben sind wir schon eine neue Kreatur. Das tun wir im Glauben. Im Glauben glauben wir, dass das Alte vergangen ist. Und wir können es ja auch experimentieren durch den Geist, den uns Gott gibt, durch das, was wir von Christus aus seinem irdischen Leben übernehmen, können wir Sieger werden, komplette Sieger über unsere sündige Natur. Das heißt, die muss isoliert, eliminiert werden, getötet. Aber wir treten das Erbe erst an, wenn Jesus Christus in den Wolken des Himmels erscheint. So, dann sind wir geboren nach dem Geist. Dann kommt das Erbe. Dann sind wir Söhne Gottes. Jetzt sind wir Söhne Gottes durch den Glauben. Dann sind wir Söhne Gottes, die ihr Erbe auch antreten. Jetzt leben wir es in der Hoffnung. Jetzt glauben wir an das Testament, das geschrieben wurde und unterschrieben. Aber wir leben in der Hoffnung auf diesen Tag, wo das Erbe, das unvergängliche Erbe mein wird, wo ich ein Sohn Gottes werde, der nie mehr aufhört zu existieren. Wo ich ein Bruder bin von Christus. Weil er ist der Erstling von allen, die vom Geist geboren sind. Und die Erstlingsfrucht sind die 144.000. Und dann kommen alle anderen. Aber sie sind alle durch Christus neu geboren. Durch seine Auferstehung. Und deshalb, wenn er kommt, bringt er allen das Erbe. Und jeder übernimmt dann die Realität. Dann hört die Hoffnung auf. Dann gebraucht sie sie nicht mehr. Dann sind wir nicht neugeboren mehr auf Hoffnung, sondern sind wir in der Realität neue Kreaturen. Das muss doch fantastisch sein, oder? So, ich möchte ein wenig eingehen auf die Idee, für Gott leben. Wie können wir erkennen, ob das, was wir tun, aus dem Geist ist, das heißt durch die Neugeburt, aus dem Glauben herauskommt, oder das, was aus der Fleisch, aus der sündigen Natur herauskommt? Wie können wir das unterscheiden? Und ich habe hier eine Liste aufgestellt. Ist der Erfolg die Garantie? Ist die Redegewandtheit die Garantie, dass ich aus Christus oder für Gott lebe, dass ich die Bibel kenne, dass ich prophezeien kann, dass ich sehr viel weiß, dass ich Wunder vollbringen kann, dass ich aufopfernd bin, dass ich gesetzestreu bin nach außen, dass ich selbstbeherrscht bin bis zu einem gewissen Grad und dass ich gesund bin. Ist das ein Beweis, dass ich für Gott lebe? Ist es ein Beweis, wenn ich erfolglos bin, nicht redegewandt, keine Bibelkenntnis habe, nicht prophezeien kann und ich habe nicht genug Wissen, kann keine Wunder vollbringen, bin egoistisch, gesetzesuntreu, süchtig und krank? Sind das zwei Dinge, die das eine und das andere nicht auch aus demselben Geist oder Fleisch geboren werden kann? Ich möchte es ganz deutlich machen. Menschen, die für Gott leben im Fleisch, es gibt sie zu massenhaft. Und sie mögen zu diesen hier gehören in den grünen Kolumnen. Sie mögen im Leben erfolgreich sein. Sie mögen sogar äußerlich gesetzestreu. Sie können so erfolgreich sein wie der reiche Jüngling. Sie mögen auch selbstbeherrscht und gesund sein. Aber das beweist noch nicht, dass jemand aus dem Geist geboren ist. Weil das Fleisch, dieses Fleisch, woraus nur Böses entstehen kann, und da wir ja unter der Gnade leben, gibt es ja eine gewisse Mixtur. Dass dieses Fleisch, wenn jemand nicht neugeboren ist, kann er so sein wie Nikodemus. Hoch angesehen, hoch erfolgreich, hoch religiös, hoch, hoch, hoch. Und dennoch lebt er aus dem Fleisch. Nikodemus lebte nicht aus dem Geist. Er lebte sein Leben aus dem Fleisch. Wer hat mehr Chancen, erlöst zu werden? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, der reiche Jüngling lebte nach der grünen Kolumne. Maria Magdalena lebte nach der Schwarzen. Die Frau am Jakobsbrunnen lebte nach der Schwarzen. Matthäus und Zachäus lebten nach der Schwarzen Liste. Sie waren zwar erfolgreich auf dem Geschäft, aber sie waren nicht gesetzestreu. Sie waren egoistisch, sie waren süchtig. Aber sie nahmen es an, den Ruf Gottes, und wurden aus fleischlichen Menschen, geistige. Menschen, die für Gott leben im Geist, die aus Gott heraus leben, mögen erfolglos oder erfolgreich sein, aber sie haben einen Charakter, der sie unterscheidet von allen anderen. Und ja, da mögen es Überkreuzungen geben. Man mag auch hier gewisse gute Charakterzüge haben, aber wir werden sehen, es gibt einen Test, der das prüft. Liebevoll, fröhlich, freundlich, friedvoll, geduldig, treu, demütig, gütig, rein, selbstbeherrscht. Das ist ein vollkommener Charakter. Aber wie kann man prüfen, ob jemand aus dem Geist oder aus dem Fleisch lebt? Und da kommt jetzt das, was der Petrus sagen will in seinem Brief mit den Leiden. Wer gelitten hat im Fleisch, der beweist, ob er aufgehört hat zu sündigen oder nicht. Und das ist die Lektion für nächstes Mal. So, ich hoffe, wir haben verstanden. Und ich hoffe, ihr studiert das. Könnt euch ja diesen Vortrag noch ein paar Mal ansehen. Die Dinge sind einfach, forscht die Schrift. Das Gesetz hilft uns, alles klar zu sehen, weil es unveränderbar ist. Und dann wissen wir, wenn wir handeln, dann können wir uns prüfen, ob wir für Gott leben aus dem Fleisch heraus, wie die meisten Christen das leider tun, oder ob wir für Gott leben aus dem Geist heraus, nämlich aus der neuen Geburt, in der Hoffnung des Erbes, und ob wir wissen, was wir tun, indem wir es tun, woher wir es tun. So möge Gott uns die Gnade geben, ein Herz zu haben, ein Leben zu führen, das für Gott lebt, aber aus dem Geist nicht. Aus dem Fleisch. Amen.